Ja, hallo und herzlich willkommen zu Was hängen bleibt, dem allerersten Podcast von mir. Ich bin Josephine Thun und meinem Co-Host Christine Korte. Tini, willst du ein paar Worte über dich selber sagen?
Ja, hi, ich bin Christine Korte und bin Journalistin. Also schreibe so sehr viel über leichte Sachen, war eigentlich schon bei jedem Frauenmagazin, was Deutschland gesehen hat. War bei der InStyle früher mal, jetzt schreibe ich wieder für InStyle Online, ich schreibe für die Harper's Bazaar, ich war bei der Grazia, ich war bei der Glamour. Ich habe Korrespondenz für Condé Nast in Paris gemacht. Also genau, schreibe viel für Frauenmagazine und viel über Mode, viel über Lifestyle, besonders gerne über Serien und Film. Genau, das war es eigentlich über mich.
Ja, ich bin nicht so schreiberisch bewandert wie Tini, bin Historikerin, auch aus Leidenschaft weiterhin, würde ich das so ausdrücken, und arbeite aber mittlerweile für ein Innovation Hub der Regierung und habe mal ein bisschen nebenher geschrieben für, sagen wir mal, auch so Online-Magazine, Lifestyle-Bereich. Genau.
Okay, also wir wollen anfangen heute mit dem Fino und ich waren letzte Woche im Kino und es war eine ziemliche Tour des Schluchts, weil
Ja, das
ich
stimmt.
glaube, das hätte keiner mit uns ausgehalten. Wir waren in Little Women und wir haben wirklich von der ersten Sekunde bis zur letzten geheult. Also wir fanden die Verfilmung eigentlich ziemlich gut von Little Women, die ja wirklich schon sehr oft verfilmt worden ist, einmal mit Audrey Hepburn in der Hauptrolle, einmal mit Winona Ryder in der Hauptrolle, die Tochter von,
Ach, was, Audrey Hepburn?
hat sie auch mal gespielt. Nee,
Echt?
nicht Audrey Hepburn, Katharine Hepburn, Entschuldigung.
Ach krass, die habe ich nie gesehen.
Ja, die ist auch cool, diese Schwarz-Weiß-Verfilmung. Und ja, letztes Jahr BBC mit der Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawke war auch ziemlich cool eigentlich. Das waren Dreiteiler,
Ja,
so
die war
zu
auch toll.
Weihnachten. Und jetzt eigentlich Greta Gerwig, ja, zweites Regie, ja, zweite Arbeit als Regisseurin und
Oh, nach Lady Bird, ne?
genau, nach Lady Bird, das war
Ja.
ihr Regiedebüt. Und ja, ich fand es eigentlich sehr, natürlich, sie hat sich nicht so ganz, finde ich, an die Vorlage gehalten.
Wieso?
Also beziehungsweise sie hat andere Dinge rausgearbeitet. Was ich ziemlich cool fand, ist halt, dass sie eben diese Beziehung zwischen Amy und Laurie halt so präsent gemacht hat. Ich muss sagen, Florence Pugh ist für mich einfach absolute Favorit dieses Filmes. Also wahnsinnige Präsenz, sehr gut gespielt. Ich fand einfach auch diese Rolle, die sonst eigentlich immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird oder irgendwie kriegt sie immer so den
Ja, Amy ist
blöden
immer
Part.
so die kleine nervige Zicke oft. Fand ich aber, als ich das Buch gelesen habe, interessanterweise gar nicht so. Aber sehe ich genauso wie du. Also ich fand, es war ein echt interessanter Fokus, den sie da gelegt hat auf Amy. Und sie hat auch die Geschichte chronologisch anders erzählt, weil es so in Zeitsprüngen immer vor und zurück ging, was ich aber ganz erfrischend fand. Also man musste erstmal sich eingucken sozusagen, weil es angefangen hat, Joe ist in New York und fährt dann zurück, weil Beth krank ist. Aber also mir hat es wahnsinnig gut gefallen, der Film. Ich fand es so tolle Bilder, wahnsinnig schöne Kostüme. Die hat doch jetzt auch den Oscar gekriegt, oder? Die Kostümdesignerin,
Das
glaube
kann
ich,
sein, das
für
weiß ich gar nicht,
Little
aber
Women.
es.
Aber Greta Gerwig war nicht nominiert, als Regisseurin, ich kann es immer nicht aussprechen. Ich glaube, es war auch mal wieder keiner von den Frauen nominiert, in
Ich
der
glaube,
Kategorie, oder?
Florence Pugh hat, glaube ich, eine Nominierung
Amy gekriegt.
für Amy, beste Nebendarstellerin, bekommen. Ja, Genau, so ein bisschen vielleicht, ja, vielleicht warum hat dieser Film, ich meine, ich habe auch mit Frauen gesprochen darüber, wie sie den Film fanden, als ich eben noch nicht drin war und dann, ja, sehr abgetan, ja, ist halt irgendwie so ein netter Film, aber er hat keine Relevanz in dem Sinne. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Problem der Schriftstellerin von Louisa May Alcott, was auch in einem Film aufgegriffen wird, dass eben ja sie zum ersten Mal auch diesen weiblichen Themen, die sehr eben damals noch wahnsinnig aufs Häusliche beschränkt waren, irgendwie eine Relevanz gegeben hat und eben auch den Frauen eine Stimme gegeben hat und eine Wichtigkeit gegeben hat, die es so noch nicht gab. Und ja, irgendwie vielleicht sind diese Themen bis heute irgendwie, werden diese häuslichen Themen einfach irgendwie so ein bisschen als unwichtig abgestempelt. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen das Problem. Und das ist auch vielleicht das Problem, dass irgendwie die Themen, die Frauen vielleicht behandeln, irgendwie bei den Oscars nicht so eine Relevanz bekommen.
Ja, als so ein episches Kriegsepos wie 1917.
Ja, was allerdings ja auch von einer Frau geschrieben wurde, was ich ganz cool fand. Das echt? Es wurde von einer Frau geschrieben. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Genau, die wurde gefeiert dann auch. Ich wusste es auch nicht. Aber das fand ich ziemlich cool, dass eine Frau dieses
Drehbuch geschrieben.
Genau, sie hat das Drehbuch geschrieben.
Das ist echt interessant. Ja, aber das sehe ich genauso. Also diese so, was ja auch Joe dann selber sagt, wie sie, das fand ich so einen schönen Kniff, dass sie eben diese Geschichte von ihnen selber, von den Little Women aufschreibt und das ist doch nur unsere kleine Geschichte. Aber es sind eben Themen, die zwar im 19. Jahrhundert spielen, aber die mir als Frau aus dem 21. Jahrhundert immer noch was sagen. Und ich finde, in dem Film kam das nochmal gerade in der Rolle der Amy wahnsinnig gut raus. So diese Leidenschaften und Ambitionen, die sie haben. Und das war ja irgendwie auch echt so der Fokus, den Gerwig darauf gelegt hat. Beth, die sonst ja immer so ein bisschen wahnsinnig heilig, finde ich, dargestellt wird. Die ist ambitionierte Pianistin. Amy will bekannteste, beste Malerin der Welt werden. Joe will als Schriftstellerin Erfolg haben und Meg will eigentlich Schauspielerin werden. Und ich fand aber auch tatsächlich, Florence Pugh hat das für mich also noch mit der größten Tiefe diese Leidenschaft dargestellt. Ich fand so gerade in der Retrospektive, so jetzt nochmal eine Woche vergangen, nachdem wir den Film gesehen haben, fand ich, sie hat einfach so gestrahlt. Also ich liebe Saoirse, wie spricht man sie aus?
Saoirse, glaube ich. Saoirse. Also ich habe es eben gegoogelt, how to pronounce. Saoirse Ronan. Es kam Saoirse Ronan raus, genau.
Und ich liebe die, ich finde, sie ist eine fantastische Schauspielerin, aber ich fand, teilweise ist sie wirklich ein bisschen verblasst gegen Florence Pugh, oder? Also vielleicht.
Das würde ich jetzt nicht sagen, also ich finde Saoirse unglaublich gut, ich finde, sie sind ganz anders. Also ich finde jetzt, Florence hat für mich so eine ganz zurückhaltende Präsenz irgendwie so.
Ja, aber Saoirse ist mehr so, das, oder?
Ich finde, Saoirse ist mehr so nach draußen, da ist es so sehr, das ist sehr extrovertiert alles, also was ich auch liebe und das, ich finde sie wahnsinnig toll. Und ich fand Florence Pugh halt, ich habe sie halt auch schon in Lady Macbeth gesehen,
den ich
nur jedem empfehlen kann. Also wirklich ein unfassbarer Frauenpower-Thriller, Psychothriller. Ich finde einfach, ihre Präsenz auf der Leinwand ist einfach für mich im Moment, ich habe so einen leichten Girls-Crush, muss ich sagen. Also
ich habe sie auch krass gestalkt, nachdem wir den Film gesehen haben, so alle Insta-Kanäle und überhaupt, auf denen sie präsent ist. Verstehe ich total.
Ja, nur einmal kurz, um nochmal zurückzukommen auf 1917. Die Drehbuchautorin heißt Christy Wilson Cairns.
Cool.
Genau.
Aber hat sie denn bei den blöden Oscars wenigstens eine Nominierung fürs beste Drehbuch gekriegt?
Das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich schau mal.
Okay, falls irgendjemand das hört und wir zu faul zum Googlen sind, schreibt uns gerne eine E-Mail at wasvomtage.
Ja, aber Drehbücher von 1917 und Joker nominiert, ja.
Oh, okay.
Und dann würde ich gerne noch mal ganz kurz aufs Ende, weil ich, also Louisa May Alcotts Buch, sowohl als dem Buch natürlich als auch den Verfilmungen, wird halt immer oft vorgeworfen, dass es eben nicht feministisch ist und kein Frauenpower ist, weil sie am Ende halt doch irgendwie immer heiraten, alle. Und
selbst Joe, die sagt, sie will nie heiraten.
Selbst heiraten, Joe, Professor die nie, Bear. Genau, und so Greta Gerwig hat es irgendwie so ein bisschen so ein bisschen gelöst nach dem Motto, dass sie halt ihr Buch damals verkaufen musste und deswegen eben Joe am Ende doch auch noch jemand abbekommen hat sozusagen, ja. Und dass sich halt der Spinster oder die alte Jungfer eben nicht verkauft und dass sie halt sozusagen vom Verleger dazu gezwungen wurde. Und dann hat sie auch anstatt, also im Buch gründet sie ja einfach eine Jungsschule und im Film gründet sie dann einfach fast schon, das war fast schon gar nicht mehr zeitgemäß, sondern ich kam mir vor, plötzlich wie in so einer Hippie-Kommune, Alt-68er. Wie fandest du das Ende so? Also fandst du das cool, dass sie es so gelöst hatte oder?
Ich fand's auf jeden Fall zeitgemäß, weil es ist ja nicht nur, dass sie da diese Hippie-Kommune-Schule, wo jetzt dann ja auch Mädchen waren, oder? Da waren doch auch Mädchen.
Genau, gründet, genau.
Sondern auch, dass Joe ja ihr Buch publiziert. Also, und eben ihr Little Women, was ja in der Vorlage gar nicht so ist. Und so ein bisschen so, also ihre Leidenschaft dann da darin kulminiert, dass sie es eben veröffentlicht. Und das fand ich ganz lustig, so als quasi in der Meta-Ebene, dass sie vielleicht die Diskussion, die Louisa May Alcott selber mit ihrem Verleger geführt hat, dass man die Joe dann mit ihrem Verleger führen sieht, dass er eben sagt, ja, aber sie braucht unbedingt einen Ehemann, sie muss heiraten, sonst verkauft sich das nicht und so. Und das fand ich irgendwie ein schönes, sehr zeitgemäßes Ende. Und der Schauspieler von Professor Bear ist einfach so wahnsinnig attraktiv. Also da war ich als Zuschauerin auch sehr versöhnt damit, dass sie so jemanden abkriegt. Und es war dann auch so, die Blenden waren, fand ich
einfach. Louis Garrel hat den übrigens gespielt, um das kurz einzuwerfen.
Wahnsinnig heiß, googelt ihn. Überhaupt sehr viele schöne Männer. Also der Cast ist natürlich der Wahnsinn, wer da alles mitspielt. Also wirklich das Who is Who der im Moment angesagten Schauspielerinnen und Schauspieler. Also Wahnsinn. Wirklich Emma Watson als Meg, natürlich Meryl Streep, Laura Dern, die jetzt einen Oscar, um bei dem leidigen Thema zu bleiben, für was anderes gekriegt hat, aber ich glaube auch für ihre Rolle nominiert war. Aber ja, also ja. Das Ende hat mir, es ist ja schon auch irgendwie was fürs Herz, der Film.
Ja, total, auf jeden
also
Fall.
Also auch natürlich. Das Ende, wo es ist einfach alles
also harmonisch. Also was und mir schön. Wahnsinnig gut an dem kompletten Film, also was da sehr rausgekommen ist, was mir unglaublich gut gefallen hat, ist eben einfach diese Figur von Emma Watson, die Meg, die halt ihrer Schwester sagt so, hey, nur weil ich heiraten möchte und Mutter sein möchte und nicht in die große weite Welt und die nicht erobern will, heißt es nicht, dass meine Träume irgendwie kleiner sind als deine. Und ich fand, also diese Akzeptanz, dass jede Frau sich dafür entscheiden kann, was sie will und also egal, ob man nun eben das Mutterdasein liebt und das will oder beides vereinen will oder einfach nur nicht heiraten will und Karriere machen möchte. Also diese, das fand ich, irgendwie kam das total gut raus. Das hat mich wahnsinnig empowert, einfach dieses, dass man sich nicht gegenseitig irgendwie fertig macht, weil der eine irgendwie nicht das macht, was man selbst für Emanzipation hält. So, weil ich finde, genau, also ja, Emanzipation,
dass es gleichwertig ist.
Genau, und Emanzipation ist halt, dass man eben die freie Entscheidung hat und das fand ich irgendwie ganz cool. Ich fand das Ende ehrlicherweise auch ziemlich gut gemacht und genau, dass es einfach dann auf so eine andere Ebene gerutscht ist, wie sie halt vor ihrem Verleger steht und mit dem diskutiert. Ich finde aber immer diesen, fand ich schon immer den Vorwurf, den man ihr machte, dass am Ende Joe eben heiratet, das als unemanzipiert anzusehen, fand ich halt schon immer so ein bisschen aus der Zeit gegriffen, weil ich, ja, ich finde, man muss eben auch jeden Roman in seiner Zeit nehmen und klar, da war es einfach auch noch so, dass Frauen eben gar nicht so die Möglichkeit hatten, Karriere zu machen und dass sie, ja, dass man ihnen halt, ich meine, klar, das prangert ja Louisa May Alcott auch an. Mhm. Ja, aber genau.
Also und ich Amy in ihrem kurzen Monolog da.
Genau, das fand ich auch wahnsinnig schön, dass sie eben sagt, ja, für mich ist einfach Ehe eine wirtschaftliche Provision und ich gebe damit alles auf und habe eigentlich keine Rechte. Und das fand ich sehr gut, nochmal diese Szene. Und ja, ich finde, man muss einfach jeden Roman auch in seiner Zeit sehen und sich das so ein bisschen abstrahieren. Und deswegen finde ich immer diesen Vorwurf, dass sie heiratet zum Schluss, so ein bisschen. Ja,
das stimmt. Aber das hat, wie gesagt,
auch überholt eigentlich.
Vor allem gibt sie in der Romanvorlage, gibt ja auch Joe ihre schriftstellerische Tätigkeit erstmal auf. Weil Professor Bär sie da sozusagen so ein bisschen demaskiert, so wird es auf jeden Fall dargestellt, weil sie ja angeblich mit ihrem Schreiben nur nach Ruhm und Anerkennung sucht. Und das hat ja Greta Gerwig anders gelöst, weil sie eben Joe Little Women schreiben lässt, also ihre eigene Geschichte. Und damit auch sozusagen eben so ein bisschen versöhnliches Ende, finde ich, schafft. Und sie heiratet trotzdem Professor Bär. Aber alles in allem, was ich einfach wieder faszinierend fand, dass einfach Literatur oder jetzt so eine Verfilmung, die sich orientiert an einer Literaturvorlage, die schon fast 200 Jahre her ist, dass die eben so aktuell ist. Das finde ich einfach toll. Also das zeigt ja irgendwie, dass so der Mensch doch oft auch Themen hat, wenn sie sich auch, was du gerade sagst, so in ihrer so historischen Einordnung und in den Bedingungen ändern, doch so Themen sind, die einen immer weiter bewegen. Auch so ganz so kleine, eben so die häuslichen Sachen, was bei mir so hängen geblieben ist. Mami, die Mutterfigur, hat mich, als ich angefangen habe, das Buch zu lesen und jetzt auch im Film, ist sie etwas, finde ich, zugänglicher dargestellt, aber im Buch wirkte sie auf mich immer so wahnsinnig heilig und perfekt und sie gibt immer alles auf für andere. Aber dann gibt es so eine Situation, wo Joe sich über ihren eigenen Charakter aufregt oder darüber nachdenkt und sich selber Vorwürfe macht, dass ihr Temperament immer mit ihr durchgeht und sie so ein Hitzkopf sei. Und so dann sagt Mami, also ihre Mutter, zu ihr, weißt du, Joe, du bist mir so ähnlich. Ich bin Zeit meines Lebens jeden Tag wütend. Und das fand ich so erfrischend und das hat sie nochmal so wahnsinnig menschlich gezeigt, sie ist jeden Tag wütend, aber sie probiert eben den ihrer Ansicht nach schwierigen Charakterzug eben zu bändigen. Und das hat mir in dem Buch sehr gut gefallen. Jetzt in der Filmvorlage, in dem Film, wo hat sie es auch nochmal aufgegriffen. Und ja, nicht, dass Frauen nicht wütend sein dürfen, aber
Das hat sie auch, sie hat ja selbst auch gesagt, genau. So manche Frauen sind halt solche Naturgewalten, die kann man auch gar nicht in den Griff kriegen, die Wut. Ja. Also auf jeden Fall finde ich immer wieder, genau, also sehr, ja, Themen, die einfach, glaube ich, immer aktuell sein werden, ja. Und trotz 200 Jahren hat sich dieses Thema vom Erwachsenwerden und was wir uns für Probleme stellen müssen, auch heute wieder irgendwie nicht so wahnsinnig verändert.
Ja, absolut. Und dass es auch nicht weniger wert ist, hast du am Anfang ja auch gesagt, was ich finde echt wichtiger Punkt ist, diese so häuslichen Themen.
Ja, auch die häuslichen Themen auf jeden Fall, aber natürlich auch die Frau, die rausgeht und Schriftstellerin werden will, also alles.
Genau, das meine ich so ein bisschen genau. Mit den häuslichen Themen. Also aber so dieses so Domestic Life sozusagen, ja. Mit den Schwierigkeiten.
Ja, aber vor allen Dingen irgendwie, ja, also dass man, dass eben Frauen so sehr in den Fokus einer Coming-of-Age-Geschichte gerückt werden. Und ich finde nichtsdestotrotz, dass man das irgendwie auch heute, wenn man sich die Oscars 2020 anschaut, einfach viel mehr Frauen eine Stimme brauchen, ihre Geschichten erzählen müssen und das halt doch tatsächlich noch wirklich die Nische ist. Also das ist schon krass.
Das ist echt krass. Also schaut euch den Film an.
Auf jeden Fall. Also wir können ihn nur empfehlen.
Ja. Tour de Schluchz für alle. Tini, was hat dich denn in der letzten Woche noch so bewegt? Du warst ja sehr bewegt tatsächlich.
Ja, ich war tatsächlich sehr bewegt. Und das ist ein Thema, ist mir total wichtig, das irgendwie nochmal irgendwie zu diskutieren. Und zwar, ja, also ich habe halt ich habe ja erzählt so ein bisschen, dass ich sehr viel für Frauenmagazine schreibe. Und ich habe jetzt einen Artikel geschrieben für ein etwas, seriös will ich nicht sagen. Ich finde auch Frauenmagazine sind natürlich total seriös und das ist hoher Anspruch auch. Ich finde Lifestyle-Themen und Mode kann man natürlich auch total mit einem Anspruch und hohem Intellekt schreiben. Naja, aber das Magazin war jetzt so ein bisschen aus meiner Comfortzone raus, weil es halt so ja auch politische Themen aufgreift und so weiter und so fort. Und ich bin irgendwie total zusammengebrochen unter dieser Aufgabe. Also ich habe es dann irgendwann mit so einem unfassbaren Leidensweg habe ich es dann irgendwann hingekriegt, mit einem unglaublichen Druck, den ich mir selber aufgebaut habe, mit wahnsinnig viel irgendwie auf der Leitung stehen und eigentlich ja das viel zu hoch gestapelt hat und mich und meinen Intellekt einfach immer nur klein gehalten habe und wirklich in dem Sinne ich habe nichts gegessen, geraucht und diesen Text geschrieben und als ich ihn fertig hatte, musste ich mich übergeben, weil ich irgendwie mich so fertig gemacht habe, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht intelligent genug bin, dass ich irgendwie das nicht schaffe und bin dann irgendwie auch, während ich das geschrieben habe, zufälligerweise auf einen Artikel im Frankfurter Allgemeine Magazin gestoßen, auf ein Interview von Anke Precht mit der Überschrift Frauen sind die Weltmeisterin, sich selbst fertig zu machen. Und es ist eine Diplompsychologin, die Coachings macht und Frauen dazu verhilft, im Job einfach eine größere Resilienz aufzubauen. Ja, und da wollte ich dich fragen, wie ist das für dich? Also, wie kommst du mit Druck klar? Was machst du? Um da runterzukommen? Was machst du, um dich aufzubauen? Oder hast du auch solche Probleme oder hast du das gar nicht so?
Also auf jeden Fall habe ich auch diese kleine Stimme im Kopf, die dann manchmal so nach vorne kommt und sagt, bist nichts wert und du machst deinen Job scheiße. Und manchmal dieses berühmte, wie heißt das, Hochstapler-Imposter-Syndrom. Ja. Das habe ich wirklich ziemlich häufig. Es kommt auch in Wellen, dass man sich einbildet, alles, was man bisher geschafft hat, ist eigentlich Hochstapelei und Betrug und irgendwann kommt jemand einem auf die Schliche und enttarnt einen sozusagen. Also das habe ich auf jeden Fall. Ich weiß es nicht, bei mir kommt es immer so in Wellen. Also ich habe so Phasen, wo die Stimme, dieser kleine Teufel sehr laut ist. Und dann probiere ich einfach in meinem Alltag mehr Ruhephasen einzubauen, wo ich irgendwie Klassiker, weniger Internet, Smartphone, mein Hirn anders arbeiten lasse, indem ich viel lese und probiere genug zu schlafen. Einem selber sagen, dass man das schafft und das hinbekommt. Und so, wenn ich weiß, das ist irgendwie eine Aufgabe, die sehr schwierig wird, dass ich mir dann genug Zeit einbaue, um da irgendwie Puffer zu haben. Weil bei mir ist es oft, wenn ich großen Zeitdruck habe, dass ich entweder das dann also sehr kreativ werde oder das komplette Gegenteil, dass es mich dann total fertig macht. Also so ein bisschen so ein Mittelweg.
Und wie gehst du so um, wenn, sagen wir jetzt, dein Chef oder deine Kollegen irgendwie so ein bisschen unfair sind oder deiner Meinung nach unfair oder nicht, also sich nicht cool verhalten oder dir irgendwie einen reinwürgen oder...
Ja, schwierig, es kommt immer drauf an. Also
oder Druck aufbauen, also wie federst du das ab? Weil ich bin manchmal, kann ich mich, also wenn halt von außen Druck aufgebaut wird, also das hat dann auch mein Vater gesagt, so, dass ich mich mehr irgendwie dann in eine andere Position reinversetzen muss, in einem Gegenüber, die vielleicht irgendwie selbst so viel Druck bekommt, dass sie das einfach weitergeht. Ja. Und der meinte, ich müsste das einfach cooler an mir abprallen lassen. Und ich bin halt sehr schnell, dass ich das total persönlich nehme und halt dann sehr oft halt total so, ja, total angegriffen reagiere. Und ja, ich fand ganz cool, Anke Precht hat irgendwie eine Zwei-Silben-Technik. Wenn man irgendwie vielleicht angegriffen wird oder irgendwie auch unter Druck gesetzt wird.
Ist ja immer der Klassiker mit der Schlagfertigkeit, ne? Eine halbe Stunde später fällt dir das beste Argument oder die beste Erwiderung ein. Aber in dem Moment ist man oft so
sprachlos. Ja, genau. Und das fand ich irgendwie ganz
cool. Und was sagt sie? Was sagt
sie? Ja, also dass man dann einfach, also wenn man in so eine Situation kommt, einfach mit so, aha, sieh an, so, ach echt. Und dann genau das Gegenüber einfach so schon damit so ein bisschen
Klingt interessant. Werde ich vielleicht das nächste Mal bei einem frechen Spruch im Büro mal ausprobieren. Ja, ich weiß nicht. Es ist schwierig, so wenn es so um die Sache geht und ich wirklich sehr, sehr gut vorbereitet bin, dann habe ich das Gefühl, kann ich mit Kritik besser umgehen. Wenn ich das Gefühl habe, mein Argument ist in meiner Ansicht wertiger. Aber mir fällt es dann oft leichter, wenn ich wahnsinnig für die Themen brenne, dann fällt es mir leichter, Kritik zu ertragen. Aber es kommt ja auch immer darauf an, wie die Kritik geäußert ist. Es ist konstruktive Kritik, ist es irgendwie ein persönlicher Angriff.
Ist halt so ein bisschen auch am Ende des Tages, was ich mich so gefragt habe. Also ich muss halt dazu auch sagen, bei diesem Artikel habe ich mir zum Beispiel selbst so einen unglaublichen Stress gemacht. Ich hatte jetzt zum Beispiel ein Gegenüber, was sehr, sehr mich sehr genau in dann eine richtige Richtung geleitet hat.
Und ja, es ist super, wenn man einen guten Redakteur hat.
Genau, also wirklich, ich fand, also das Gegenüber hat jetzt nicht irgendwie gesagt, das ist alles scheiße, du bist scheiße oder irgendwie, sondern so
wahnsinnig. Ja, auch extrem unprofessionell.
Ja, aber das ist mir auch schon echt passiert bei,
wirklich?
Ja, bei Chefredakteuren in meinem Leben. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen so, was so ein bisschen auch diese Extremen dann auslöst, auch diese Erfahrungen, die ich dann gemacht habe. In dem Fall,
stimmt, wenn du so die Erfahrungen gesammelt hast.
In dem Fall hatte ich dann irgendwie wirklich jemand, der wahnsinnig konstruktive Kritik geleistet hat. Und irgendwie mich dann genau mit den richtigen Fragen auf die richtige Spur gebracht hat. Aber dann, was halt wirklich so irgendwie so den Knoten zum Platzen gebracht hat, war wirklich so, dass ich, also sie hat es dann selbst gesagt, so dass ich da irgendwie mich in irgendwas verrenne, und weil ich wollte dann so halt alles irgendwie versuchen,
in einen Artikel zu pressen
und ja, genau, und dass sie halt glaubt, dass ich mir nicht so einen Druck machen soll, weil wenn ich es nicht schaffe, dann ist es nicht schlimm, das ist nicht der Weltuntergang, und dass sie aber glaubt, dass diese Geschichte in mir liegt, und das hat echt dann nochmal den Dreh am Ende des Tages rausgeholt. Und das fand ich halt klar. Also ich meine, das ist halt auch immer, ja, wie Kritik geäußert ist, fand ich, und was Leute aus dir rausholen können, wenn sie, genau, wenn sie halt sich überhaupt nicht auf so eine emotionale Ebene oder jemanden irgendwie persönlich angehen, sondern das halt so, ja, das fand ich total gut. Also es hat mir total...
Ja, konstruktiv. Und ich glaube, was sein Vater gesagt hat, auf jeden Fall, dass man sich in die Perspektive des anderen hineinversetzt. Und was mir auf jeden Fall immer hilft, einmal durchatmen, einmal nachdenken und dann reden oder auch verarbeiten und nicht sofort alles, was einem im ersten Moment durch den Kopf schießt.
Ja, also ich finde diese Zwei-Silben-Technik ehrlich gesagt ganz gut.
Ja, ja, also, also ich würde sagen, ich bin schon relativ resilient, auch eben, wie gesagt, so mit Wellen, so manchmal ist es dann auch so, dass ich mir was wahnsinnig zu Herzen nehme und dann 1000 Jahre darüber nachdenke und leide und wirklich denke, das war jetzt ganz furchtbar, was ich gemacht habe, aber dann wieder geht's, aber so das mit dem Schlagfertigkeitsding habe ich trotzdem oft. Und finde ich ganz gut.
Ja.
Ja.
Und hast du sonst noch irgendwas, was du...
Was mich diese Woche bewegt hat? Ich habe ein wirklich wahnsinnig schönes Buch zu Ende gelesen, vorhin gerade. Mhm. Und zwar von Klaus Modig. Das ist ein Schriftsteller, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Kaiserlings Geheimnis. Das habe ich gesehen bei einem meiner Lieblingsbuchläden, Ocelot. Mache ich gleich mal Werbung für den in Berlin, in der Brunnenstraße. Und das lag da aus. Und ich hatte mal in der Schule Kaiserling, Eduard Graf von Kaiserling ist ein Schriftsteller, der hat um die Jahrhundertwende gelebt, von 1855 bis 1918. Kommt aus dem Baltikum, ist dann unter ungeklärten Umständen, hat er seine Heimat verlassen, ist dann erst nach Wien gegangen und dann nachher in der Schwabinger Bohème in München hängen geblieben und hat geschrieben. Vor allem bekannter sind so Werke, die, glaube ich, ab, wann sind die entstanden, so 1910er oder so, in denen er vor allem seine Heimat und die adlige Gesellschaftsschicht, aus der er kommt, verarbeitet auf, wie ich finde, sehr poetische Art und Weise und sehr genaue Gesellschaftsskizzen und auch irgendwie teilweise diese Lehre, wie die Menschen da leben, skizziert. Und dieses Buch von Klaus Modig geht so ein bisschen ein darauf, dass Kaiserling so gerade über seine Jugendjahre ganz wenig nur erzählt hat und ganz wenig bekannt wird, weil nach seinem Tod wurde auf seinen Wunsch hin sein Nachlass vernichtet und deswegen liegt es so ein bisschen im Dunkeln und ist etwas geheimnisumwittert. Und das hat er aufgenommen, so ein bisschen der Anstoß ist ein Porträt von Lovis Corinth, was der von Kaiserling gemalt hat. Ich weiß es gar nicht, 1901 oder so, da war Kaiserling und so Schwabinger Bohème-Freunde am Starnberger See und dann malt er ihn und dann geht's so bisschen in Zeitsprüngen, wird man dann von dem Klaus Modig durch quasi die bisschen geheimen Herkünfte und Skandale, weshalb er dann eben das Baltikum und Dorp hat seine Unistadt verlassen musste, geführt. Und was mir daran so gefallen hat, das ist das, man hat auch das bisschen teilweise das Gefühl, man liest Kaiserling selber, so eine sehr poetische Sprache, ganz viel wirklich Impressionismus, also Impression, so wie dass man teilweise, weil es im Sommer, also dieses Bild von, was Lovis Corinth von Eduard von Kaiserling malt, entsteht im Sommer, eben in der Sommerfrische, wie gesagt, am Starnberger See. Und ich hatte die ganze Zeit so Bilder von Impressionisten vor Augen, dass du da so richtig so in diesen satten, flirrenden Farben sitzt. Und da hat man eben das Gefühl, dass Klaus Modig sich so an seiner Hauptfigur im Schreibstil etwas orientiert. Aber überhaupt nicht irgendwie gekünstelt, sondern einfach wahnsinnig poetisch und schön. Und es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt bin ich wieder ein bisschen im Kaiserling-Fieber und habe zu Hause mir ausgeliehen, mal sehen, ob sie in meine Bibliothek abwandert, zwei Bände mit Novellen und Erzählungen von ihm. Meine Mutter hat sie aber auch freiwillig rausgerückt und werde mich jetzt mal wieder ein bisschen der Kaiserling-Lektüre widmen. Also wirklich richtig schön. Ich weiß noch, als ich in der Schule war, da wurde Wellen mal verfilmt mit dieser Schauspielerin, die hat Effi Briest gespielt, glaube ich. Aber ich habe den Film nicht gesehen. Also vielleicht ziehe ich mir den jetzt auch nochmal rein. Aber wirklich wahnsinnig schönes Buch.
Okay, Wellen heißt der. Mhm.
Genau, Wellen heißt der Film und so heißt eben auch die Novelle von Kaiserling. Mhm. Aber genau, eine kleine Lektüre-Empfehlung. Und du?
Also ich
war... Du hast gebingewatcht mal wieder.
Nee, ich war nochmal ohne dich im Kino. Und ja, wieder ein Period-Drama. Ich muss sagen, ich bin ein kleiner Fan auch. Ich habe auch das Gefühl, dass im Moment viel so alte Romane, Jane Austen...
Ja, total. Ich habe heute nämlich gerade gelesen,
Emily Dickinson.
Rebecca von Daphne du Maurier wurde neu verfilmt, genau. Mit Armie Hammer und Lily James.
Ich weiß.
Das ist vielleicht, ja stimmt, das ist gerade echt voll der Trend. Little Women.
Emily Dickinson, Emily Dickinson, die Apple TV-Serie fand ich total toll, auch super gemacht, also kann ich auch nur empfehlen. Naja, und ich war jetzt eben in Emma. Ich fand...
Boah, das ist ja auch die 50.000. Verfilmung, oder?
Ja, wirklich auch. Also unzählig verfilmt worden mit Gwyneth Paltrow, mit von BBC. Mit
vielleicht sollte man nochmal kurz sagen, vielleicht kennt das ja gar nicht jeder, Emma ist ein Roman von Jane Austen
gewesen. Ja, genau. Und es ist halt eigentlich...
Jahrhundert.
Genau, es ist eigentlich so...
klassisch englische Literatur.
Ziemlich atypisch eigentlich, weil sie sich diesmal... Also sie, eigentlich schreibt ja selbst Jane Austen immer sich selbst so ein bisschen diese Frau, die so eher aus ärmeren Verhältnissen kommt und irgendwie, irgendwie dann doch aber die tolle Partie macht natürlich am Ende. Ich meine, Emma, bei Jane Austen heiraten am Ende immer alle. Und Emma ist halt so ein bisschen, so ein Anti-Hero, weil sie ist halt schon irgendwie so die Inkarnation von White Privilege und so ein bisschen zickig und verwöhnt und irgendwie gewohnt, dass alles irgendwie nach ihrer Nase läuft und... ja, ich fand, das kam halt in der Neuverfilmung sehr, sehr schön raus, eben, dass es halt so eine Anti-Heldin ist. Ich meine, in den anderen Verfilmungen wird sie halt manchmal, also sie wird schon auch so ein bisschen so dargestellt, aber zu schlecht wird sie nicht dargestellt. Aber das fand ich halt so, das fand ich in dieser Verfilmung sehr, sehr gut. Tolles Dekor, tolle Schauspieler.
Sind die bekannter wie Schauspieler?
Also sie ist noch nicht so bekannt. Jetzt muss ich es leider kurz googeln. Sehr coole Schauspielerin, auch wahnsinnig präsent. Ich glaube, sie wird auch wirklich als absoluter Newcomer gehandelt. Anya Taylor-Joy. Also Johnny Flynn hat Mr. Knightley gespielt. Der hat auch letztes Jahr in der BBC-Verfilmung von Vanity Fair mitgespielt. Da fand ich die schon ziemlich cool. Aber sie, sie hat wirklich Wahnsinnspräsenz. Und jetzt Sie hat, hat einen ziemlich coolen Film auch gemacht. Vollblüter, so ein Thriller von so auch so superreichen Teenagern, die eben gemeinsam den Stiefvater umbringen wollen. Oh Gott. Den fand ich auch ziemlich gut. Da ist sie mir zum ersten Mal aufgefallen. Und ja, und jetzt spielt sie halt auch schon wieder dieses super entitled white privilege. Und das ist halt, und das aber mit so einem subtilen, auch mit so einer subtilen Selbstreflexion. Das kommt halt auch in der Neuverfilmung raus. Und das fand ich eigentlich ziemlich gut. Also den Film kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall.
Cool. Ja, das, wenn ich jetzt so überlege, die Emma-Verfilmung, die ich gesehen habe, ich glaube, da so, sagen wir mal, am schlechtesten, in Anführungszeichen, kommt sie doch bei Clueless weg. Aber auch wahnsinnig witzig.
Clueless, muss ich sagen, finde ich, kommt sie gar nicht so schlecht weg. Ja,
aber schon ziemlich hohle L.A. Princess, oder?
White Privilege. Also Clueless LA ist für Princess. Mich... Nee, Clueless findest ist für mich du nicht? Nein, absoluter Frauenpower. Tina Fey hat es nicht Tina Fey geschrieben? Nee. Tina Fey hat Mean Girls geschrieben. Aber für mich ist Clueless der absolute Kultfilm und eine wahnsinnig tolle Verfilmung von Emma.
Ja, stimmt, aber ich finde total vergessen. Aber sie ist da schon, finde ich, auch sehr kritisch. So als Antipode zu ihrem Mr. Knightley in der Verfilmung dann ihr, was ist das?
Paul Judd, ja.
Genau, der Anwalt werden will und irgendwie mega idealistisch ist und sie auch immer krass in die Mangel nimmt als oberflächliche Shopping-Queen. Aber das bin ich gespannt.
Also gut,
werde ich mir auf jeden Fall angucken.
Ja, auf jeden Fall. Aber nochmal zu Clueless. Also ja, das ist für mich einfach absolut Trash, aber Kult. Also Kult wirklich Trash. Auch so... klar, diese total überspitzten, also und das ist auch die absolute Selbstironie, finde ich, des White Privilege.
Ja, das
also,
es hat eine Menge Humor.
Ja, also das mit so einem wahnsinnig guten Humor gemacht.
An den Kleiderschrank, ihren virtuellen,
ja.
Wo sie immer kombinieren kann.
Ja, mein Liebstes ist, was trägst du da? Ein Kleid, wer sagt das? Calvin Klein.
Stimmt, das ist ist das nicht ihr Abschlussballkleid? Was?
Es ist einfach, sie geht zum Date und hat irgendwie kaum was an. Das ist so ein Slipdress einfach. Genau, was damals irgendwie Slipdress total. Ja, vom Style her. Nein, Clueless ist schon, oder wenn sie überfallen wird und über ihre, gar nicht so sehr darüber heult, dass sie überfallen wird im Valley, sondern über irgendwie ihre super teuren Schuhe und ihr Kleid von, Alaya ist das Kleid, glaube ich.
Vielleicht hat ja Sex in the City sich das von Clueless geborgt, wenn Carrie ihre Manolo Blahniks gezockt werden.
Bestimmt
müssen
ist das.
Mal gucken, bestimmt was ist das eine Referenz. War. Das
auf
bestimmt
jeden eine Fall. Referenz. Naja, also Emma ist auf jeden Fall immer
sehenswert.
Okay. Und diese Verfilmung auch, weil ich finde, da kommt halt so dieses. Ja, dieses White Privilege irgendwie sehr gut raus. Und sie wird halt nicht so super toll dargestellt, sondern echt so ein bisschen als verwöhnte Zicke. Ah. Und das macht eben diese Anya Taylor-Joy wirklich sehr, sehr gut.
Okay. Ja gut, ich meine, Jane Austen ist ja oft auch, betrachtet ja vor allem die sehr privilegierte Englische.
Klar, ich meine, es ist natürlich eh immer die sehr kleiner Blick auf diese Zeit und zwar ja die einfach der Oberschicht auf jeden Fall. Aber da finde ich, dass sie in ihrer eigenen Heldin, genau, das ist so wahnsinnig selbstkritisch und dass sie das an ihrer eigenen Heldin und das ist so atypisch, finde ich, für Jane Austen-Romane und dass sie das so an ihrer eigenen Heldin so exerziert, ist, finde ich schon ganz cool.
Ja, was ist denn der Ausblick? Nächste Woche fängt die Berlinale an.
Sehr cool.
Ich habe schon mal geguckt, was so für Filme laufen.
Und?
Was ich wahnsinnig schön klang und wo ich den Trailer geguckt habe, den ich auch schon wieder sehr poetisch, ist irgendwie mein Wort heute, poetisch fand, war Undine mit Paula Bär.
Okay.
Wo diese Meerjungfrau-Legende nochmal anders aufgegriffen wird, offensichtlich. Undine ist eine Historikerin die wohl eigentlich wohl eine Meerjungfrau ist, die verflucht ist. Und ja, genau weiß ich es nicht. Ich habe den Film ja noch nicht gesehen, aber der Trailer klang schön. Also mal gucken, vielleicht kriegen wir ja Karten dafür. Und sonst wollte ich einfach mal random in irgendwelche Dokus gehen oder so.
Ja, sehr halt cool. Kriegt. Dann nächste Woche von der Berlinale.
Ja, genau. Live beziehungsweise im Recap. Also wir hoffen, es hat euch gefallen.
Ja.
Kommentiert, liked, repostet und wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal.